Liebe Zuhörer, steht Deutschland eine Islamisierung bevor? Kaum ein Thema sorgt in den letzten Jahren für so viel Diskussion und auch Verunsicherung wie diese Frage. Manche sehen darin eine reale Gefahr, andere halten das für eine übertriebene Angst. Aber was steckt wirklich dahinter? In dieser Folge vom FDR-Podcast wollen wir gemeinsam mit Dr. Carsten Polanz, Islamwissenschaftler an der FDH in Gießen, genauer hinschauen. Was bedeutet der Begriff Islamisierung eigentlich? Gibt es tatsächlich so etwas wie einen Masterplan oder sind das eher Mythen? Und wie können wir als Christen mit Ängsten vor Islamisierung umgehen? Mein Name ist Arthur Reisfig, Sie hören FDR-Podcast und ich freue mich, diesen Fragen heute auf den Grund zu gehen. Ich wünsche Ihnen viel Gewinn beim Zuhören. So, ich begrüße ihn hier bei mir im Studio. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Hallo, Herr Dr. Polanz.
Ja, vielen Dank. Freue mich auch.
Wenn man in die Zeitungen und Nachrichten der letzten Wochen und Monate schaut, dann stellt man schon fest, dass die Angst vor einer Islamisierung Deutschlands in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein scheint. Viele treibt das Thema um, bei manchen ist es mit Sorgen, vielleicht sogar mit Ängsten verbunden. Wie ordnen Sie als Islamwissenschaftler das ein? Können Sie das nachvollziehen und gibt es überhaupt Grund zur Sorge?
Ja, Grund zur Sorge gibt's schon. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Und ich glaube, da haben wir jetzt lange genug auch eine notwendige Debatte nicht geführt, auf jeden Fall nicht sachlich geführt. Es gibt Grund zur Besorgnis, ja. Und gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass das Thema auch instrumentalisiert werden kann. Umso wichtiger, glaube ich, ist, dass man besonnen da drauf schaut. Diese Warnung vor einer Islamisierung Deutschlands gibt schon seit 20, 30 Jahren oder so, waren erste Artikel und so weiter dazu zu finden und Bücher, die davor gewarnt haben. Und was sich da immer wieder durch diese Diskurse auch zieht, ist, dass häufig dann Muslime über einen Kamm geschoren werden. Und das ist sicherlich destruktiv. Wir haben es mit einer sehr, sehr vielfältigen muslimischen Community zu tun. Und deshalb sollten wir da auch genauer hinschauen. Aber wir haben innerhalb dieser Community, haben wir einen starken traditionalistischen und dann aber auch einen stark islamistischen Einfluss und Gruppierungen, die so relativ früh auch entsprechend über islamische Zentren, Kultureinrichtungen und so weiter Strukturen aufgebaut haben. Und da genauer hinzuschauen, was die vertreten und wo die mittelfristig und wo die langfristig hinwollen, das, glaube ich, haben wir lange vernachlässigt. Und deshalb bin ich schon dankbar, wenn die Debatte geführt wird. Aber ich hoffe sehr, dass wir sie nüchtern und besonnen führen und dass wir sie mit der Bereitschaft zur Differenzierung führen.
Mhm. Jetzt ist der Kernbegriff, über den wir heute sprechen, Islamisierung. Damit wir alle wissen, worum es eigentlich geht, was bedeutet Islamisierung? Wird der Begriff von verschiedenen Seiten unterschiedlich verstanden oder wird der überall gleich verstanden?
Nee, genau das sicher nicht. Er wird nicht überall gleich verstanden und wie wir das bei vielen auch kontroversen Diskussionen haben, wo es ja oft so zwei, drei Schlüsselbegriffe dann gibt, ist es auch hier so, dass er sehr unterschiedlich gefüllt wird. Es gibt natürlich diesen einen Diskurs, wo ich von Instrumentalisierung eben sprach, wo wir oft dann, ja, empfinde ich das ein bisschen als Containerbegriff, da gehen all die Ängste vor Überfremdung, vor einem zu hohen Ausländeranteil und so weiter in der Nachbarschaft, das Straßenbild hat sich geändert und so. Da mag möglicherweise mir noch gar nicht so viel dezidiert Islamisches im Sinne einer Glaubensvorstellung begegnen, aber einfach kulturelle Einflüsse, ja, die ein Unbehagen auslösen. Das kann ein Islamisierungsbegriff sozusagen sein, der so allgemein auch auf der Straße benutzt wird oder der bei vielen Menschen vorherrschend ist. Wir können aber auch natürlich in der wissenschaftlichen Literatur den Begriff finden, wenn es zum Beispiel darum geht, wie wird aus einem ehemals nicht muslimischen Land ein muslimisches? In der Geschichte durch die islamischen Eroberungsfeldzüge, wo es da über Jahrhunderte teilweise waren, die Muslime in diesen Ländern noch in der Minderheit oder haben dann eben Strukturen aufgebaut, auch islamrechtliche Strukturen, die natürlich auch mit Diskriminierung von nicht-muslimischen Bevölkerungsteilen einherging und die dann zu allmählichen Umstrukturierungen der Gesellschaft und zu allmählicher Islamisierung geführt haben. Und das kann ich untersuchen, historisch, kulturell, politisch, diese Prozesse. Dann gibt es natürlich auch die soziologische Forschung, die sich heute auch in der Gegenwart damit befasst, wie sich bestimmte Rituale stärker ausbreiten oder wie sie wiederentdeckt werden, wie sie vielleicht stärker wieder praktiziert werden von Muslimen. Forderungen, die auch aufkommen an Schulen oder an andere öffentliche Einrichtungen, mehr Raum zu schaffen für islamische Glaubenspraxis oder eben auch die Zunahme von islamischen Symbolen oder die Sichtbarkeit von islamischen Moscheen im Straßenbild und so weiter. Das wird eben auch soziologisch erforscht und auch da kann man von Islamisierungsprozessen sprechen, die da untersucht werden. Und dann gibt's noch innerislamisch den Gebrauch Islamisierung, also wenn es um Reform- und Erneuerungsbewegung geht, wo dann Muslime selbst davon sprechen, also natürlich vor allem konservativere Gruppierungen, die dann sich wünschen, dass ihre eigene Gemeinschaft sozusagen re-islamisiert wird, dass sie wieder konsequenter sich an die Scharia hält oder dass sie die islamischen Rituale wieder umfassender ausübt oder auch missionarischer den Islam wieder verbreitet.
Lassen Sie uns versuchen, genau hinzuschauen, auch jetzt in Deutschland. Wo würden Sie sagen, lassen sich solche Islamisierungsprozesse konkret beobachten? Geht es dabei um Konversionen im persönlichen Leben, im persönlichen Bereich oder eher um den wachsenden Einfluss von islamischen Werten im öffentlichen Raum, zum Beispiel an Schulen oder auch in bestimmten Ballungszentren?
Ja, das kann beides betreffen. Wir kommen vielleicht gleich ja nochmal auf das Konzept auch der islamischen Dawa, der Einladung zum Islam und da unterscheiden wir zwischen innerer und äußerer Dawa. Insofern, da wo es diesem Sinne Islamisierung gibt, kann beides vorkommen. Also Einladungen zunehmend auch öffentlich gerichtet an Nicht-Muslime zum Islam doch überzutreten. Und es kann eben aber auch diese innere Dawa betreffen, das heißt der Appell an andere muslimische Glaubensgeschwister, sich doch entschlossener oder klarer zum Islam zu bekennen, auch durch bestimmte Äußerlichkeiten, im Fall von Frauen dann im Blick auf das Kopftuch oder die Versuche auch eine gewisse Geschlechtertrennung vielleicht in den eigenen Veranstaltungen durchzusetzen, teilweise aber auch im öffentlichen Raum. Wir hatten jetzt einige Vorfälle, über die auch in den Medien ja berichtet worden ist, zum Beispiel an der Uni Kiel, eine islamische Studentengruppe, die da eine Veranstaltung, eine Islamwoche gemacht hat in Räumen der Universität und die Geschlechtertrennung dort durchsetzen wollte. Ähnliche Berichte von der Charité in Berlin. Das heißt, da betrifft Islamisierung sozusagen erstmal das innermuslimische Verhältnis der einzelnen Strömungen zueinander und da versuchen eben gerade islamistische Gruppen, solche, die dem Salafismus oder auch der Muslimbruderschaft nahestehen, dann stärker ihr Verständnis vom wahren Islam durchzusetzen gegen interne Abweichler sozusagen, die sie dann im schlimmsten Fall als Heretiker oder Apostaten deklarieren und die dann unter enormen Druck geraten können. Und das würde ich sagen, das ist treffend beschrieben mit dem Begriff der Islamisierung. Wir nehmen auch wahr in NRW, Niedersachsen, Hamburg, Berlin und so auch bei zu einzelnen dieser Regionen oder Bundesländer haben wir auch Studien, Befragungen, dass dort die Zustimmung auch zu islamistischen Denkweisen oder Einstellungen relativ hoch ist in manchen Bereichen. Also gerade auch bei der zweiten, dritten Generation, mittlerweile schon der vierten Generation, nicht unbedingt das eingetreten ist, was viele zunächst mal vor Jahrzehnten noch erwartet hatten, dass das immer weniger Bedeutung hat, sondern eine stärkere Rückbesinnung auf die Religion.
Können Sie uns hierzu ein paar Beispiele geben?
Also wenn es um diese problematischen Einstellungen geht, ist zum Beispiel eine Umfrage gewesen 2022, die ist 2024 veröffentlicht worden, die sich auf Niedersachsen bezog, da waren 300 Schüler befragt worden, muslimische Schüler, und 51,5% sahen nur den Islam in der Lage, die Probleme unserer Zeit zu lösen. 36,5% wünschen sich, dass die deutsche Gesellschaft stärker nach islamischen Regeln gestaltet wird. 45,8% halten einen islamischen Gottesstaat für die beste Staatsform und 35,3% haben Verständnis für Gewalt gegen Menschen, die Allah oder den Propheten beleidigen. Das sind schon Zustimmungswerte, mit denen man sich befassen muss. Es ist keine repräsentative Studie gewesen. Aber auch andere Studien, auch der Uni Münster vor allem, rund um den Islam, Theologen, islamischen Theologen und Religionspädagogen Mohannad Roshid, gehen in eine ähnliche Richtung und signalisieren schon, hier ist ein Bedarf, genauer hinzuschauen, weil das natürlich sich im Zusammenleben auf dem Schulhof, in den Klassen und so weiter ganz stark dann auch ausdrücken kann und ein großes Konfliktpotenzial bergen kann, wenn solche Einstellungen weiter um sich greifen. Und gerade die, die solche Einstellungen haben, dann auch oft ein viel stärkeres Bedürfnis haben, ihre Weltsicht, ihr Religionsverständnis zu verbreiten, als diejenigen, die vielleicht da als Liberale oder als Religionskritiker oder als nicht praktizierende Muslime draufschauen.
Wenn man jetzt versucht, die Muslime selbst zu befragen, wie stark eigentlich deren missionarisches Bewusstsein ist, was kann man dazu sagen? Man spricht dort ja von dem Konzept, Sie haben das eben schon gesagt, von dem Konzept der Dawa, also dieser Einladung zum Islam. Und auch das ist eben schon angeklungen, dieser Unterschied zwischen innerer und äußerer Dawa, wie kann man den benennen? Und woher kommt das Bedürfnis des Islams, sich auszubreiten?
Äußere Dawa heißt Einladung der Nicht-Muslime, Muslime zu werden. Innere Dawa heißt, bedeutet den Aufruf an Muslime, zum wahren Islam sozusagen zurückzukehren oder der Aufruf, sich an diese oder jene Vorschrift zu halten, vielleicht auch Reue zu zeigen, Buße zu tun im Blick auf eine Verunreinigung des eigenen Glaubens oder eine mangelnde Glaubenspraxis. Und insofern haben also Erweckungsbewegungen, muslimische Reformbewegungen, wie zum Beispiel Muslimbruderschaft im 20. Jahrhundert eben auch ganz stark innere Dawa betrieben und wollten dann eben den Bildungsbereich, den Wissenschaftssektor, die Politik, die Kultur, das Straßenbild, die Kulturvereine und so weiter über diese verschiedenen Kanäle dann ihr Verständnis vom wahren Islam verbreiten. Grundsätzlich ist die Dawa begründet in dem islamischen Wahrheitsanspruch, die Vorstellung, dass man die Ur- und Endreligion der Menschheit im Grunde verbreitet, also das Verständnis Mohammeds war eben das Siegel der Propheten zu sein und die Reihe, die dann auch Jesus enthält, Isa im Koran oder Abraham und Mose und weitere Gestalten aus dem Alten oder eben auch aus dem Neuen Testament im Falle Jesu, dass sozusagen diese Reihe ihren Abschluss, ihre Vollendung mit Mohammed findet. Und dann gibt's so Aussagen, aus euch soll eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet, das Unrechte verbietet. Oder ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen entstanden ist. Ihr gebietet, was recht ist, ihr verbietet, was verwerflich ist und glaubt an Gott. Wenn die Leute der Schrift, damit sind Juden und Christen gemeint, ebenfalls geglaubt hätten, wäre es besser für sie. Einige von ihnen glauben, aber die meisten sind Frevler. Und dann verheißt ein anderer Koranvers oder mehrere andere Koranverse dieser Religion der Wahrheit, wie es dann häufiger im Koran heißt, der wahren Religion den Sieg über alles, was es sonst an Religion gibt. Das heißt, wir haben hier im Koran schon einen starken Wahrheitsanspruch und im Leben Mohammeds, vor allem in seiner Spätphase, in der er mit seinen Anhängern in der Mehrheit sich befindet, drückt sich dieser Wahrheits auch in einem Machtanspruch aus. Und die islamische Dawa ist jetzt die Einladung, sich dieser Religion anzuschließen, aber auch die Einladung natürlich, diesem Gemeinwesen, dieser Gemeinschaft, dieser Umma beizutreten und dann Teil dieser eben aus ihrer Sicht überlegenen Glaubensgemeinschaft zu werden. Und die hat sich dann in der Spätzeit Mohammeds in Medina eben auch mit Gewalt teilweise durchgesetzt und wurde eben für die gesamte Gesellschaft, sozusagen die damalige Stadtgesellschaft Medinas, verbindlich.
Jetzt sollen Muslime nach traditionellem Verständnis möglichst eigentlich nicht in Ländern leben, in denen ihre Religion das öffentliche Leben nicht prägt. Hat sich dieses Denken verändert und wie gehen fromme Muslime heute mit dem Leben in einem säkularen Staat wie Deutschland um?
Ja, also traditionell war das eben nicht vorgesehen. Also Muslime sollten da leben, wo sie ihren Glauben möglichst unbeeinflusst von Ungläubigen und auch Vorstellungen und Rechtsnormen der Ungläubigen, der Nicht-Muslime leben können, voll ausleben können. Und wo die gesamte Gesellschaft möglichst nach diesen Werten und Normen strukturiert ist und von diesen dominiert ist. Allenfalls in Notsituationen hatten muslimische Rechtsgelehrte dann eben solche Ausnahmen vorgesehen, ne? Zeitweise, temporär, dass man auch im nicht-muslimischen Gebiet verweilen kann. Es gab traditionell diese Vorstellung, es gibt ein Gebiet in der Welt des Islams, ein Haus des Islams und ein Haus des Krieges oder des Unglaubens, also diese Zweiteilung. Und das Ziel war natürlich, dieses Haus des Islams zunehmend zu erweitern, zu expandieren. Aber man hat dann eben auch gemerkt im Zuge der frühislamischen Eroberung relativ früh, dass das nicht ungebremst voranschreiten kann. Und dann gab es diese dritte Kategorie, Haus des Vertrages, Gebiet des Waffenstillstands oder wie es heute in der Neuzeit dann in den zeitgenössischen Diskursen auch bei vielen Vordenkern heißt, Glaubenszeugnis, Gebiet des Glaubenszeugnisses oder der Dawa eben, der islamischen Einladung, der islamischen Mission. Und da muss man jetzt berücksichtigen, dass viele, auch gerade Muslime, die eher einem streng konservativen, teilweise auch einem islamistischen Spektrum zugehörig sind oder sich zugehörig fühlen, zum Beispiel auch führende Denker der Muslimbruderschaft, später dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg Zuflucht gesucht haben in Europa, weil sie in ihren eigenen Ländern deutlich weniger Entfaltungsspielraum hatten mit ihren Gruppen. Sie konnten hier Vereine gründen, Moscheen, Zentren aufrichten, Publikationen und so weiter verbreiten, in einem Ausmaß, wie das für Syrien oder Ägypten jetzt vor allem zum Beispiel nicht gilt. Ja? Die Muslimbruderschaft wird dort in Ägypten unter Sisi nach dem Putsch als Terrororganisation eingestuft und verfolgt. In Europa hat sie relativ freie, großen Freiraum, sich zu entfalten. Und das muss man mit berücksichtigen. Insofern haben Vordenker wie eben Yusuf al-Qaradawi, einer der wichtigsten auf der Seite der Muslimbruderschaft, auch immer sehr stark betont, welche Freiheiten doch die Gesellschaften in den westlichen Ländern Muslimen bieten. Auch Muslimen eben gerade seiner Couleur, seiner ideologischen Ausrichtung. Und sie haben dann eben auch den langfristigen Aufenthalt von Muslimen gerechtfertigt, als Religions- und Rechtsgelehrte im Namen der islamischen Dawa und haben dann eine Art islamisches Minderheitenrecht entwickelt, um Muslime hier in den westlichen Ländern möglichst nah an der Scharia zu halten, aber gleichzeitig gewisse flexible Übergangslösungen und Kompromisse zu rechtfertigen, damit sie sich hier überhaupt eine Existenz aufbauen und auch so in die Gesellschaft einbringen können, dass sie auch ihren Werten und Vorstellungen und Normen zunehmend Geltung verschaffen können.
Schon vor Jahrzehnten war in islamkritischen Kreisen von einer Art Masterplan zur Islamisierung von Europa bzw. vom Westen die Rede. Gibt es so einen Masterplan und wenn ja, wer steht dahinter und welche Gruppen sind hier besonders aktiv?
Ja, also das ist tatsächlich da relativ stark im Umlauf gewesen und hat sich bezogen auf verschiedene Dokumente. Ich selbst bin in meiner Forschung dann gerade im Rahmen der Dissertation zu diesem Yusuf al-Qaradawi, der für viele so der inoffizielle Chefideologe der Muslimbruderschaft ist, bin ich darauf gestoßen. Er hat Anfang der 90er Jahre so die Prioritäten der islamischen Bewegung beschrieben in einem Buch und da geht er von einem stufenweisen Prozess aus, dass also die Muslime erstmal erweckt werden müssen in ihrer muslimischen Identität, dass sie dann in dieser Identität unterwiesen und gestärkt werden müssen, dass sie sich möglichst stark vernetzen, dass sie möglichst auch eigene Strukturen, parallele Strukturen auch aufbauen, zum Beispiel eben auch islamische Privatschulen und ähnliches, um halt auch ihr Verständnis vom Islam, ihr Verständnis von Ehe, von Familie, vom Zusammenleben dann entsprechend zu verbreiten und zu verankern in den eigenen Gemeinschaften, in der Diaspora. Und er war dann federführend auch beteiligt an dem Aufbau von Studentenorganisationen, zum Beispiel in Frankreich, aber auch Leiter von der International Union of Muslim Scholars, also einer internationalen Gelehrtenvereinigung. Er hat dieses islamische Minderheitenrecht mitentwickelt und Fatwas für Muslime, Rechtsgutachten herausgebracht. Und er hatte tatsächlich auch dieses Endziel durchaus sehr klar immer wieder formuliert oder die Erwartung, die Vision, dass der Islam Europa friedlich erobern würde. Und zwar ohne auf das Schwert zurückzugreifen, einfach durch die islamische Dawa, durch die islamische Predigt. Er sah den Westen in einem dekadenten Zustand, verloren im Materialismus, im Gedanken des Egoismus, des Eigennutzes. Geistlich bankrott und leer und Europa würde nur im Islam Rettung finden. Und darauf bezogen sich einige islamkritische Kreise, aber auch auf ein Strategiepapier der Organization of Islamic Cooperation, Und die hat auch in ihrer Dawa-Abteilung in den 90er Jahren sehr, sehr stark sich mit dieser Frage beschäftigt, wie können die muslimischen Minderheiten zunächst mal beim Islam, also bei diesem konservativ stärker saudisch-wahhabitisch geprägten Islam, gehalten werden, bewahrt werden vor den Einflüssen einer ungläubigen Gesellschaft, einer säkularen Gesellschaft. Und wie kann dann aber auch langfristig diese muslimische Gemeinschaft auf die Veränderung dieser Gesellschaften hinwirken?
Wenn man jetzt in die mediale Berichterstattung schaut, vor allem auch in Talkshows, dann stellt man fest, dass auch einige prominente Stimmen, die selbst muslimischen Hintergrund haben, vor einer Islamisierung warnen. Wie ist das zu erklären und zeigt das nicht, dass es auch Konflikte und Spannungen innerhalb der muslimischen Community in Deutschland gibt, gerade wenn es um den Einfluss des Glaubens auf die Gesellschaft geht?
Absolut. Und deshalb ist es fatal, wenn wir das Thema tabuisieren. Das wird oft unterschlagen, das wird oft übersehen, da wo man meines Erachtens oft vorschnell, reflexartig eine kritische Auseinandersetzung mit dem politischen Islam, eben nicht nur mit dem militanten, sondern auch dem politischen, sogenannten legalistischen Islam, abwürgt oder tabuisiert mit dem Vorwurf der Islamophobie oder des sogenannten antimuslimischen Rassismus. Ich bin absolut dafür, dass wir auch in unseren eigenen Gemeinden Fremdenfeindlichkeit entgegentreten, wo sie auftritt und wo Muslime pauschal dämonisiert werden. Dem muss widerstanden werden. Aber wir müssen sehen, wenn wir nicht die Auseinandersetzung suchen mit den eben beschriebenen Entwicklungen, Prozessen, Strukturen, die dem politischen, legalistischen Islamismus oder auch eben dem militanten Islamismus zuzuordnen sind, dann sind die Ersten und die, die am stärksten darunter leiden, zuallererst mal die liberalen Muslime, die säkularen Muslime, die einfach vielleicht anders lebenden Muslime, die nicht sozusagen den Vorgaben eines sehr strengen traditionellen Islams oder traditioneller islamischer Geschlechter Vorschriften im Blick auf Geschlechtertrennung und so weiter entsprechen, die werden zuallererst darunter leiden. Und deshalb, glaube ich, sollte man denen schon zuhören und nicht, wie es teilweise geschieht, dann auch diese Muslime, die teilweise sehr, sehr mutig auch den Finger in manchen Stellen in die Wunde legen, denen dann auch noch Rassismus unterstellt oder Islamfeindlichkeit. Das geschieht aber teilweise und die, wie Ahmad Mansour zum Beispiel, Psychologe, Sozialarbeiter, der sich sehr stark im Jugendbereich in Schulen einsetzt gegen Radikalisierung, auch für Prävention, die haben schnell auch dann in innerislamisch mit Blasphemie, mit Apostasievorwürfen zu kämpfen, teilweise mit weitreichenden Konsequenzen, können nur unter Polizeischutz leben, in der Öffentlichkeit auftreten. Und das gilt es wahrzunehmen. Wo ich manchmal ein bisschen eine Schieflage sehe, ist, dass verständlich von ihrer Biografie her die Schlussfolgerung bei ihnen ist, Religion ist Privatsache, möglichst muss aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden und die Zukunft ist säkular. Da habe ich natürlich auch als Christ meine Schwierigkeiten. Da würde ich immer einstehen dafür, sauber zu unterscheiden zwischen Wahrheits- und Machtanspruch und zu sagen, natürlich haben auch religiös überzeugte Menschen die Freiheit, sich im öffentlichen Raum zu äußern. Und da muss die Freiheit bestehen, auch diesen Glauben nicht nur in den eigenen vier Wänden zu leben und zu bezeugen. Aber wir haben natürlich eben im aktuell vorherrschenden islamischen Diskurs nach wie vor das Problem, dass diese Unterscheidung zwischen Wahrheits- und Machtanspruch den allermeisten muslimischen Religions- und Rechtsgelehrten sehr, sehr schwer fällt und es da bisher nicht die große anziehende alternative Lösung sozusagen gibt, das eine Reformkonzept, das es geschafft hat, diese auseinanderzuhalten.
Jetzt hat die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2015 schon den Satz gesagt, die Muslime und ihre Religion, der Islam, sind Teil unseres Landes, eine Islamisierung sehe ich nicht. Gleichzeitig hat sie damals Christen dazu aufgerufen, selbstbewusster zu ihrem Glauben zu stehen und sich tiefer mit dem Christentum zu befassen. Kirchen und Gläubige seien hier gefordert, es gehe hier nicht um eine klassische Aufgabe der Politik. Trifft sie den Nagel damit auf den Kopf?
Jein oder ja und nein, würde ich sagen. Also Dass sie das einfach so wegwischt, eine Islamisierung, sehe ich nicht, halte ich persönlich nicht für so klug. Ich glaube, man darf dann auch bei so einer Frage, die viele Menschen bewegt und wo wir auch über manche Entwicklungen gesprochen haben, realen Entwicklungen und Daten und Fakten, die durchaus besorgniserregend sind, darf man auch ein paar Sätze mehr dazu sagen. Weil da natürlich dann rüberkommt, so, dass sie auch überhaupt nicht wahrnimmt, dass es da eine Gefahr durch einen militanten oder einen politischen Islam gibt. Was sie an anderer Stelle hier und da schon angedeutet hat, aber hier wird es nicht deutlich. Und insofern kann ich ihr da nicht voll folgen. Ich denke, es ist nachvollziehbar, dass sie hier nochmal betont, der Islam und die Muslime sind Teil unseres Landes, sie sind Teil unserer gesellschaftlichen Realität. Ob uns das in allem gefällt oder nicht, sie sind da und manche Stadtteile, manche Städte, manche Regionen prägen sie schon sehr stark. Und gleichzeitig nehme ich wahr, dass es nicht die Muslime und den Islam gibt, sondern dass es da auch innerislamisch gewaltige Verwerfungen und Spaltungen und Konflikte gibt, wie denn der Islam richtig auszulegen und zu leben ist. Und das gilt es, glaube ich, auch seitens unserer politischen, gesellschaftlichen Verantwortungsträger auch wahrzunehmen und dann eben durchaus auch genauer hinzuschauen, welche Teile dieser muslimischen Community, welche Strömung innerhalb des real existierenden Islams in unserem Land tatsächlich eine Gefahr auch für den Bestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des Rechtsstaates langfristig darstellen können. Bei dem zweiten Impuls, den sie setzt, die Frau Merkel, da würde ich doch zustimmen. Kirchen und Gläubige sind selbst gefordert. Und wünschte mir das, dass wir auch da eine stärkere Antwort finden als Christen und dass das auch nicht in erster Linie eine defensive Antwort ist und dass wir vor allem nicht jetzt den christlichen Glauben missbrauchen als eine Art Schutzschild oder Abwehrschild gegen eine vermeintliche oder tatsächliche, gefühlte oder drohende Islamisierung unseres Landes, sondern dass wir aus einer eigenen, inneren, tiefen Motivation heraus, Überzeugung heraus, für das Evangelium auch öffentlich einstehen, für die Botschaft, dass Gott uns liebt, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, dass wir uns dieser Botschaft, dieser lebendigen Hoffnung, dass er auch auferstanden ist und dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben und dass er uns auch eine einzigartige Kraft schenkt, auch solchen Herausforderungen zu stellen. Das wünschte ich mir, dass das noch viel mehr Menschen in unserer Gesellschaft auch im öffentlichen Raum wahrnehmen würden. Und dass wir da nicht nur darüber nachdenken, wer vielleicht an problematischen Strömungen diesen öffentlichen Raum zunehmend dominieren könnte in der Zukunft, sondern dass wir selber uns nicht verstecken als Christen. Und da hat sie, glaube ich, einen Punkt für sich.
Was würden Sie Christen und Gemeinden raten, wie sie mit den Ängsten vor Islamisierung umgehen sollen? Oder auch anders gefragt, welchen entscheidenden Unterschied kann auch unser Glaube an Jesus dabei machen, gerade in der Art und Weise, wie wir reagieren und wie wir auch Hoffnung weitergeben?
Also der Glaube an Jesus und dass wir Nachfolger Jesu sind, in der Gemeinschaft mit ihm, aber auch miteinander leben, sollte auf jeden Fall einen Unterschied machen. Das wünschte ich mir. Und das ist manchmal traurig, wenn Christen, die das so bekennen, in der Nachfolge Jesu zu stehen, zu ihm zu gehören, sich in der Art, wie sie über diese reale Problematik sprechen und denken, nicht unterscheiden und von Ängsten vielleicht lähmen lassen, vielleicht sogar auch von Hass erfüllen lassen. Das sei dann sehr, sehr traurig, wenn das sich ausbreiten sollte oder wenn das der Weg ist, den Christen einschlagen, auch hier in Deutschland. Deshalb wünsche ich mir, dass wir aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus und aus der Hoffnung, die er uns gibt, unterscheiden können. Unterscheiden zwischen den Menschen, die sehr unterschiedlich sind, habe ich hier und da angedeutet, die teilweise auch extrem besorgt sind im Blick auf das, was sich innerislamisch teilweise dort an Machtansprüchen, an Bedrohlichem auch äußert, die selber darunter leiden, dass wir uns aber auch einen Blick für die Menschen, die selber davon betroffen sind oder selber sehr stark in diese Richtung tendieren, dass wir auch da ein Interesse haben, wo Gott uns die Möglichkeit schenkt, ins Gespräch zu kommen, diesen Menschen von unserer Hoffnung zu erzählen. Ich wünsche mir da mehr Sprachfähigkeit für uns Christen, die Fragen auch ernst zu nehmen, auf die meines Erachtens der Islamismus, dem dann auch viele junge Menschen folgen, keine Antworten, letztlich tragfähigen Antworten gibt. Aber ich wünschte mir, dass wir die Fragen wahrnehmen und dass wir da sind, um die Glauben, die Antworten des Evangeliums auch dagegen zu stellen und auch sie auszuleben. Und ich wünsche mir ganz praktisch, würde ich Christen empfehlen, sich ausgewogen zu informieren, nicht nur in eine Richtung zu lesen, zu hören und immer die Bestätigung dessen, was wir eh schon glauben und fühlen, zu suchen, sondern immer auch noch die Freiheit zu haben und die Freude daran, sich mit Menschen auszutauschen, die andere Erfahrungen haben, andere Gedanken zu diesem Thema, einen anderen Zugang haben, dass wir diese Begegnungsfähigkeit nicht verlieren. Und dann, glaube ich, haben wir eine große, große Chance auch, etwas zu bewegen, dadurch, dass wir konkret und anhaltend beten, auch für die Regierung, für die Verantwortungsträger, auch im kommunalen Bereich, auch für die, die unter uns in den Gemeinden direkt vielleicht auch praktisch im Alltag, im Beruf, in Sozialdiakonie mit Muslimen auch zu tun haben, unterschiedlicher Couleur. Und dann, ja, hoffe ich, dass wir uns dann aber auch nicht verstecken in den Kontexten, in denen wir selbst unterwegs sind, unseren Glauben auch mutig bekennen und ihn ausleben, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viele Menschen in der verunsicherten Mehrheitsgesellschaft, aber auch unter den Muslimen sind, die eigentlich darauf warten, auch wenn sie es nicht so laut sagen, dass Christen ihren Mund aufmachen und dass sie glaubwürdig leben, was sie bekennen.